Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Schön, mal wieder hier zu sein. Wenn ich mich hier so umgucke, bin ich ja ganz überrascht. In den Ferien ist es eigentlich immer so, dass es leerer ist oder ganz leer. Und es sind viele Leute da. Also es ist voll. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ihr einfach so einen Hunger habt. Ich glaube schon. Ich glaube, dass ein Hunger spürbar in diesem Raum. Es kann aber auch daran liegen, dass es hier kostenlose Kinderbetreuung gibt. Wäre für mich auf jeden Fall ein Faktor, der zu beachten ist. Aber ich glaube, es ist euer Hunger. Und das ist so schön. Und ich glaube, die Gemeinde hat einen Hunger. Ich befinde mich gerade in so einer Vorbereitungsphase, sage ich mal. Viele von euch wissen auch für was, aber ich bin viel im Gebet. Und in dieser Vorbereitungszeit ist mir eine Bibelstelle ganz doll aufs Herz gefallen. Die steht in Lukas 11. Und hat sich so ein bisschen durch diese ganze Vorbereitungszeit für mich gezogen. Und ihr kennt diese Bibelstelle, ich werde sie nicht vorlesen, ich werde auch gar nicht drüber predigen, das ist heute gar nicht das Thema. Aber es ist die Bibelstelle, wo Jesus davon erzählt, wie würde denn ein Vater reagieren, wenn sein Kind ihn um ein Stück Brot fragt. Er würde ihm doch niemals einen Stein geben. Oder wenn das Kind ihn um einen Fisch fragt, würde es ihm doch keine Schlange geben. Und genauso, wenn es ihn um ein Ei fragt, würde es ihm keinen Skorpion geben. Und wie viel mehr will der Vater im Himmel denen, die danach fragen, den Heiligen Geist geben? Und diese Bibelstelle ist so ein bisschen in meinem Kopf eigentlich diese ganze Zeit. Und was ich so interessant finde an der ganzen Sache, hier geht es um Kinder, die hungrig sind. Sie fragen ihren Vater, aber der Hintergrund der ganzen Sache ist, sie sind hungrig. Und ich glaube, dass der Hunger das ist, was Gott braucht. Ich glaube, dass der Hunger das ist, was uns weiterbringt im Glauben. Deshalb, wenn du heute Morgen hungrig bist, dann ist das die richtige Einstellung. Wenn du hergekommen bist und nur mit so einem Ajo, ist ja wieder nur ein Sonntag, oder Ajo, dann kann ich halt meine Kinder kurz abgeben, dann wirst du nicht viel empfangen. Aber wenn du hier bist mit einem Hunger, dann wirst du was empfangen. Dann wird Gott dich belohnen mit dem Heiligen Geist, dann wird Gott dich belohnen mit etwas für dein Leben. Lass uns kurz beten. Vater, ich bitte dich, dass du mir Kraft gibst, dass du mir meine Stimme auch ganz besonders durchträgst durch diese Predigt, dass du aber vor allen Dingen mir Autorität gibst, dein Wort wahrheitsgemäß und mit Autorität und Kraft zu verkündigen, Herr. Ich bitte dich, dass es auf offene Ohren, auf offene Herzen, auf offene Leben stößt und dass du Menschenleben wirklich veränderst an diesem Morgen, Herr. Sei du hier mitten unter uns. Du bist der Grund, warum wir hier sind. Wir feiern dich, wir preisen dich und wir beten dich an, Herr. Amen. Also, wem knurrt der Magen? Halleluja. Drei Leuten. Heute gucken wir uns das Thema zu der Themenreihe, das ist doch klar, an. Wie ich finde, eine ziemlich coole Themenreihe. Und wir gucken uns die Frage an, beziehungsweise die Aussage, das ist doch klar, wozu sind wir errettet? Und die erste, das ist doch klar, Antwort darauf ist, damit wir ein ewiges Leben haben. Also erster Schritt ist wahrscheinlich, damit wir die Sünde vergeben bekommen. Aber dann, im Umkehrschluss, damit wir ein ewiges Leben haben. Damit wir, wenn wir sterben, im Himmel sind. Und das ist ja auch die richtige Antwort so. Aber wenn man diesen Gedanken ein bisschen weiterspinnt, dann glaube ich, dass man ganz schnell an seine Grenzen kommt. Und deshalb möchte ich erstmal dieses Wort errettet selbst ein bisschen betrachten. Weil ich glaube, dass Wörter eine ziemlich komplizierte Sache sein können. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber für mich war das schon immer so. Seit Tag 1 eigentlich. In der Schule war Lesen, Schreiben nicht so mein Lieblingsding. Wörter waren für mich immer kompliziert und ein bisschen schwer. Und ich habe es sogar mal geschafft, in der Schule eine 7 zu schreiben. Ja, also ich habe eine 6 geschrieben mit dann einem Notenpunkt Abzug wegen schlechter Rechtschreibung sozusagen. Ja, also bin ich nicht stolz drauf, aber ist auf jeden Fall was Besonderes so und zeigt, wie wenig ich eigentlich mit Wörtern zu tun habe. Mittlerweile jedoch, und das liegt auch an dem Wort und an meiner Liebe zu dem Wort. Mittlerweile liebe ich Wörter aber. Mittlerweile weiß ich von der Kraft, die Wörter haben. Und ich weiß auch, dass Wörter beeinflussen können. Und das ist auch der Grund, warum ich hier vorne stehe, warum ich das mache. Weil ich weiß, dass Leben verändert werden durch Wörter. Und ich weiß vor allen Dingen, dass Worte Kraft haben können, wenn sie mit dem Wort übereinstimmen. Deshalb mittlerweile bin ich von Wörtern eher fasziniert. Ich habe auch zwei Bücher schon aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und weiß auch deshalb, dass es gar nicht so einfach ist, einzelne Worte mit einem einzelnen Wort zu übersetzen. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man was übersetzt. Du musst ja eigentlich ein Wort finden, was alles greift, dass das andere Wort, was du übersetzen möchtest, erklärt. Und genauso ist es ja in der Bibel auch, mit der Bibel. Wir haben eine Bibel, die nicht im Deutschen geschrieben ist. Das heißt, sie wurde übersetzt. Und wir finden, wenn wir ein Wort übersetzen, dann gucken wir in den Duden und finden erstmal 5 Wörter, die dieses Wort eigentlich beschreiben. Und in verschiedenen Situationen ist ein anderes Wort viel passender als das andere. Und genauso ist es im Neuen Testament mit dem Wort für errettet. Das Wort für errettet ist sozo oder so, keine Ahnung, aber ich glaube sozo. Und es bedeutet errettet. Aber dieses errettet fängt nicht die ganze Bedeutung von dem Wort. So benutzt das Neue Testament das Wort sozo, wo Jesus heilt, wo Jesus Dämonen austreibt. Natürlich auch, wo er Leute errettet, wo Leute zum Glauben kommen. Aber auch, wo Jesus ganz macht. Und genau das ist die Bedeutung. Es bedeutet gerettet, es bedeutet befreit, es bedeutet geheilt, aber es bedeutet auch ganz gemacht. Weil die Errettung, von der die Bibel spricht, sich immer auf das gesamte Ich ausbreitet. Es ist keine kleine Sache, sondern es ist etwas Lebensveränderndes, etwas, was sich auf unser ganzes Ich ausbreitet. Und ja, die erste und richtige Bedeutung von dem Worte ist das Retten vor Sünde und Tod für das ewige Leben, auf das wir warten. Aber das Wort sozo zeigt uns, dass wenn Gott dich errettet, möchte er nicht nur dafür sorgen, dass du in den Himmel kommst. Da hört's nicht auf. Er möchte dich ganz machen, er möchte dich heilen, er möchte dich befreien. Und zwar schon hier auf der Erde. Das ist nichts, was irgendwann mal kommt, das ist etwas für hier, für uns. Meistens predigen wir nur darüber, Glaube, kehre um und dann wird dir vergeben und du kommst in den Himmel. Und das ist der Hammer, das versteht mich nicht falsch, das predige ich auch. Aber es greift nicht die gesamte Bedeutung von dem Wort errettet. Und es greift nicht alles, wozu Gott uns berufen hat. In Römer 10, Vers 9, da sagt es genau das. Wenn du also mit dem Mund bekennst, haben wir auch eine Folie, genau. Wenn du also mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Dieses Wort gerettet, ihr könnt euch denken, ist das Wort sozo. Also ist das auch die absolute Wahrheit, die wir hier lesen, aber es ist nicht alles, was uns der Text sagen möchte. Jetzt, wo wir wissen, was das Wort sozo bedeutet, wissen wir, dass es nicht nur darauf ankommt, auf den Himmel zu warten und dann irgendwann, yay, wir haben es alle geschafft. Es kommt darauf an, dass du ein Leben lebst, was hier schon Gott Ehre bringt, aber auch vor allen Dingen, wo du verändert wirst. Manche Menschen denken, ja, sie sind schon cool, so wie sie sind und gut, wie sie sind. Ich denke das nicht. Also ich denke das nicht von mir und ich denke es auch nicht von dir. Und ich glaube, dass wir Veränderung brauchen. Wenn du nur auf den Himmel wartest, wenn du einfach nur quasi darauf wartest, irgendwann erlöst zu werden, dann bist du vergleichbar mit einem Tümpel, der vor sich hinfault. Ich weiß nicht, wer von euch den Tümpel im Weilburger Tal kennt, aber ich bin da aufgewachsen. Und wenn man in Richtung zu dem Kinderspielplatz da läuft, da gibt es so einen grünen, ekelhaften Tümpel. Wir haben uns immer erzählt, der Manuel lacht, weil er kennt den, gell? Wir haben uns immer erzählt, uns wurde wahrscheinlich von irgendeinem Manuel erzählt, dass da mal irgendwann ein Kind reingefallen ist, ein Mädchen reingefallen ist und gestorben ist und deshalb ist es da so grün und eklig. Leute, so wollen wir nicht sein. Viel eher sollen wir ein Fluss, ein Bach sein, der von einem Fluss, von dem lebendigen Fluss durchflutet wird. Dadurch werden wir verändert, aber wir können auch anderen weitergeben von dem Überfluss. Außerdem glaube ich, dass wir uns das Wort Glauben in diesem Text auch nochmal angucken müssen. Weil ich glaube nicht, dass Glaube gleich Glaube ist. Ich glaube nicht, dass ich glaube unbedingt immer mit diesem Glaube übereinstimmt. Ich glaube, die Bibel meint etwas ganz anderes. Beziehungsweise, wenn man auf die Worte eingeht und das ein bisschen studiert, merkt man das auch. Wenn die Bibel von Glauben spricht, spricht sie immer von einem echten Glauben und von Hingabe. Wenn ich sage, dass ich daran glaube, dass eine bestimmte Aktie morgen um 1000% steigen wird, woran sehe ich, dass ich wirklich daran glaube? Wenn ich investiere. Das bedeutet, wenn ich wirklich daran glaube, dass diese Aktie morgen um 1000% steigert, dann werde ich jeden von euch hier fragen, ob ihr mir ein bisschen Geld leihen kann. Dann werde ich alle meine Bekannten, allen meinen Freunden davon erzählen, investiert da rein, alles was ihr habt. Ich werde all meinen Kram verkaufen, um da rein zu investieren, weil ich weiß, dass ich morgen das Tausendfache habe. Das ist echter Glaube. Mein Level an Hingabe zeigt mein Level an Glauben. Und der Glaube der Bibel, der steht in Hebräer 11, habe ich euch auch jetzt nicht mitgebracht, weil ich das Gefühl bei jeder Predigt drin habe. Das solltet ihr mittlerweile auswendig können. Aber der Glaube laut Bibel ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es ist ein, ich setze alle meine Chips. All in. Es gibt keine andere Lösung für dich. Es ist ein All in. Deshalb ist das Evangelium, das sich nur darum dreht, wie komme ich in den Himmel, nicht vollkommen. Und manchmal ist es sogar trügerisch. Dieses Evangelium kann bedeuten, dass du nur ein Übergabegebet sprichst, dich vielleicht kurz gut fühlst, aber dann immer noch in deinem zerstörerischen Wegen, in dem Leben ohne Kraft, ohne Gott weiterlebst. Es kann bedeuten, dass dein Ja kein echtes Ja ist. Es befreit nicht, es heilt nicht, es verändert nicht. Und wenn ich die Bibel lese, dann glaube ich nicht, dass das unter Errettung verstanden ist. Und ich bin nicht hier, um jemandem seine Errettung auszureden, sein Heil wegzunehmen oder so, ja. Aber jeder Mensch prüfe sich selbst, heißt es in der Bibel. In den Einsetzungsworten des Abendmahls, da heißt es, der Mensch aber prüfe sich selbst. Und viele Leute denken, das hat was damit zu tun, dass ich jetzt gucken muss, oh, wie viele Sünden habe ich jetzt in der vergangenen Woche begangen? Oder vielleicht bedeutet es auch, darf ich überhaupt Abendmahl nehmen? Oder werden mir die Sünden von dem letzten Mal, Abendmahl, muss ich jetzt alle erstmal überlegen und oh ja, okay, dann und dann, darf ich überhaupt Abendmahl nehmen? Nein. Darum geht's bei dieser Frage nicht. Es geht nicht darum, dass du prüfen musst, wie viel du gesündigt hast. Es geht darum zu prüfen, ist Christus wirklich mein Herr? Ist Christus wirklich mein Herr? Bist du an ihn gebunden, wie ein Mann an seine Frau gebunden ist? Diese geistliche Bindung aneinander. Dieser Bund erfordert Hingabe. Er erfordert, dass wir Dinge, die uns von Jesus trennen, auch lassen. Es erfordert Veränderung für ihn. Und warum sage ich das so drastisch, Mutkiller-mäßig? Weil Jesus genau diese Sache auch sagt. Eine der ernüchterndsten und angsteinflößendsten Bibelstellen für mich ist in Matthäus 7. Und ich denke mir immer so, diese Stelle kann doch nicht von Jesus sein. Ist doch immer so süß und lieb und liebevoll und das ist vielleicht von so einem Haudegen, von so einem Paulus oder sowas, aber doch nicht von Jesus. Aber Jesus sagt in Matthäus 7, habe ich auch nicht dabei, aber wir gucken es uns an. Matthäus 7, weil das ist so kraftvoll, das einfach sich immer wieder vor Augen zu halten. Da gibt es nämlich einmal in Matthäus 7, Vers 13, den breiten und den schmalen Weg. Und da sagt Jesus, geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Wir müssen wissen, er hat da nicht zu Heiden gesprochen. Er hat da zu gläubigen Menschen gesprochen. Zu Juden. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden ihn. Nur wenige finden ihn. Die Die Bibelstelle, auf die ich aber hinaus will, die steht in Vers 21. Und da steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Ich möchte niemandem sein Heil absprechen. Jeder, also die Regeln, die davor galten, die gelten immer noch. Ja? Sola gratia, sola fide, so nur die Gnade alleine, nur dein Glauben, nur durch Glauben sind wir errettet. Das ist Fakt. Aber jeder prüfe seinen Glauben. Und ich bin da so mit dem Finger drauf heute Morgen, weil ich das Gefühl habe, dass ich das soll. Weil wisst ihr, bei mir in meinem Leben gab es genau so eine Zeit, in der ich von außen vielleicht so aussah, als wäre ich Christ. Ich hätte auch jedem gesagt, dass ich Christ bin. Ich habe es wahrscheinlich auch gedacht, dass ich Christ bin. Ich war jeden Sonntag hier. Ich habe zwar ganz viele Sonntage da in der zweiten Empore hinter allen Stühlen geschlafen, aber ich war da. Und in dieser Zeit hatte ich nicht diesen Glauben. In dieser Zeit war ich kein Christ von meinem jetzigen Verständnis her. Es braucht echten Glauben. Deshalb prüfe dich selbst. Und jeder hier hat jetzt die Zeit, bis zum Ende der Predigt sich selbst zu prüfen. Und am Ende der Predigt kannst du es ändern. Wenn du selber merkst, ja, mein Leben ist nicht, wie es sein soll. Ja, mein Glaube reicht nicht aus. Dann hast du die Möglichkeit, das zu ändern. Du darfst dich jetzt während der Predigt in deinem Kopf dafür entscheiden, ob du das ändern möchtest. Weil echter Glaube fordert Hingabe. Echter Glaube fordert Hingabe. Hingabe wiederum, ja, diese Umkehr und das Vertrauen auf ihn, das führt zu Veränderung. Gott hat es uns schon echt leicht gemacht, so leicht wie es nur geht. Aber um echten Glauben kommen wir nicht herum. Der echte Glaube, er ist das, was uns in seinen Bund, uns mit seinem Blut verbindet. Das Ergebnis der Errettung durch Glauben aus Gnade ist also die Vergebung unserer Schuld und das ewige Leben. Das ist der absolute Hammer. Ich möchte das nicht kleinreden, ja? Ich kann es nicht genug sagen. Das ist das, wofür ich lebe. Das ist das, worauf es ankommt. Aber ich glaube nur, dass wir etwas verpassen, wenn wir uns damit zufrieden geben und uns, sage ich mal, nur im Erlösungsminimum aufhalten. So alles, was gerade noch so dafür sorgt, dass du erlöst bist, das machst du. Weil ohne Hingabe verpassen wir Gottes Wozu. Und genau das ist ja heute das Thema. Wozu bin ich erlöst? Und endlich komme ich auch auf diesen Punkt, um den es jetzt eigentlich geht. Und da sind mir zwei Dinge vor allem aufgefallen, für die es für mich ankommt. Und das ist zum Ersten, es ermöglicht uns eine direkte Beziehung zu Gott. Und zweitens, es ermöglicht uns, Jesus ähnlicher zu werden. Gott war es wert, seinen eigenen Sohn, Gott selbst, ans Kreuz zu nageln für dich und für mich. Es war es ihm wert, Jesus sterben zu lassen, damit Beziehung wiederhergestellt werden kann, damit etwas verändert wird für dich und mich. Weil was passiert in dem Moment, als Jesus dort am Kreuz hängt? Wir können es lesen in Markus 15, in eigentlich allen Evangelien am Ende können wir es lesen. Was passiert da? Der Vorhang zerreißt. Der Vorhang zerreißt von oben bis unten. Und ein kleiner Funfact über die, habe ich Zeit für einen Funfact? Ja, ich mach's kurz. Aber eine coole Sache über die Bibel ist, weil Leute sagen ja, die Bibel widerspricht sich selbst manchmal. Die Bibel, gerade hier, diese Textstelle ist ein Beispiel dafür. Weil es in allen vier Evangelien oder in zwei Evangelien wird es gleich berichtet, aber in den vier Evangelien macht Jesus am Ende seines Lebens etwas anderes. In zweien schreit er laut am Ende seines Lebens. In einem sagt er, Vater, nimm meinen Geist zu dir. Und in dem anderen sagt er noch was anderes. Das heißt, man könnte jetzt denken, die Bibel widerspricht sich. Aber es gab tatsächlich eine Studie, wo man in Amerika CIA-Agenten, die in der Kriminologie arbeiten, die mit Verhörung bekannt waren, die Experten in Verhörung waren, hat man sie auf die Evangelien angesetzt. Und diese Leute, die haben untersucht, wie kann es sein, dass Leute was anderes sagen, dass an der Stelle was steht, dass an der Stelle was anderes steht. Und sie sind zu dem Punkt gekommen, dass es keine Frage daran gibt, dass die Evangelien wahr sind. Und zwar, weil sie von Menschen geschrieben wurden und weil sie aus verschiedenen Perspektiven geschrieben sind. Wenn alle Nachrichten zu 100% miteinander übereingestimmt hätten, dann ist es eher etwas, was für sie komisch ist. Das heißt, Menschen haben es geschrieben und natürlich steht einer näher am Kreuz, der vielleicht Jesus letztes Atmen und sein letztes Flüstern hört. Der andere achtet gar nicht so sehr darauf, sondern achtet mehr darauf, was er laut gesagt hat. Und der Nächste hört nur diesen Schrei, der in seinen Ohren ist und schreibt ihn nieder. Deshalb ist dieses Buch das bewiesenste, das ist das angefechtetste Buch überhaupt, historisch. So viele Leute versuchen es immer wieder zu widerlegen, aber es ist nicht zu widerlegen, es ist die Wahrheit und es ist Wort Gottes. Zurück zum Vorhang. Der Vorhang, er zerreißt in diesem Moment. Der Vorhang des Tempels zerreißt. Gott lässt ihn zerreißen, um uns zu zeigen, der Tempel ist nicht mehr der Ort meiner Begegnung. In dem Moment passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Wer von euch weiß, dass es auch in der unsichtbaren Welt Gesetze gibt? Es gibt Gesetze wie hier bei uns auf der Welt. Es gibt Gesetze, die nicht zu brechen sind. Und eins dieser Gesetze ist entstanden, als Adam von der verbotenen Frucht gegessen hat. Das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Und dieses Gesetz besagt, dass wer Schuld auf sich lädt, der muss sterben. Der Sold der Sünde ist der Tod, sagt Römer 6. Das bedeutet, dass ein Gesetz entstanden in der unsichtbaren Welt, was uns mit Sünde belädt und dann mit dem Tod bestraft. Aber zu allem Überfluss kommt noch eine Sache hinzu. Sie trennt uns von Gott. In dem Moment, wo Adam diese Frucht gegessen hat, war Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Und als Jesus gestorben ist, da ist ein neues Gesetz in dieser unsichtbaren Welt entstanden. Das Gesetz der Gnade in Jesus Christus. Und dieses Gesetz gilt für jeden, der dieses Sozo erfährt. Für jeden, der Errettung durch Jesus erfährt. Für jeden, der seinen Glauben auf Jesus richtet. Der wird von Jesus gerettet. Und dieses Gesetz löst zum einen das Gesetz von Sünde und Tod ab. Und genau deshalb können wir frei leben. Deshalb können wir frei von Schuld und Scham leben. Es hilft uns außerdem dabei, am Ende der Zeit vor dem Gericht Gottes dazustehen und frei zu sein und dadurch einen Platz im Himmel zu kriegen. Aber vor allem Dingen, und genau deshalb ist der Vorhang zerrissen, es ermöglicht uns hier und jetzt Beziehung zu Gott. Es löst diese Trennung auf, die entstanden ist durch das Gesetz. Es beendet diese Trennung von Gott. Durch das Gesetz der Gnade werden wir selbst zum Tempel Gottes. Wir selbst sind sein Wohnraum. Wir selbst haben die Möglichkeit, mit Gott allmächtig in Kontakt zu treten. Ich merke, ihr seid alle total begeistert davon. Die Bibel sagt, dass Könige und Propheten davon träumen. Könige und Propheten haben sich nach dem ersehnt, was wir haben können. In 1. Petrus 1, Vers 10, da können wir genau das lesen. Boah, das ist klein. Erster Petrus 1, Vers 10 sagt, dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt, wir. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten, uns dienten. Es waren Versprechen, es waren Sachen, die sie gesehen haben für uns. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ihr Lieben, Engel beneiden uns. Engel wollen mehr von dieser Schönheit. Unsichtbare Wesen sehnen sich danach, das zu sehen, was wir geschenkt kriegen. Und wir haben Probleme damit, die Bibel anstatt die Fernbedienung in die Hand zu nehmen. Lieben, lasst uns aufwachen. Lasst uns das nicht for granted nehmen. Das ist keine Sache, mit der man spielt. Die Welt versucht ihr mit allem, was sie hat, mit allem, was sie kann, auszureden, wie wundervoll diese Botschaft ist. Versucht dich abzulenken, dich zu überstimulieren und mit falschen Wahrheiten zu überfluten. Aber die Engel sind eifersüchtig auf uns. Wir können tiefer rein. Wir müssen tiefer rein. Wir sind es uns. Wir müssen es für uns tun. Wir leben im absoluten Privileg. Lasst es uns nutzen. Mach dir wirklich heute diese Entscheidung fest. Herr, ich weiß, dass es ein Riesenprivileg ist. Ich möchte dir mehr begegnen. Plan es fest in deinen Kalender ein, in jeden Tagesablauf. Es muss etwas sein, was so stetig ist. Weil es ist nicht, wie die Welt uns sagt, es ist nicht langweilig, Bibel zu lesen. Es ist so lebendig. Es ist so kraftgebend. Und es ist nicht langweilig zu beten. Ich hatte schon Erfahrungen in meinem Closet mit verschlossener Tür im Gebet. Die kann mir niemand nehmen, aber die sind so wundervoll, dass ich gar nicht darüber erzählen kann. Diese Momente sucht der Herr. Es verlangt ihm nach uns. Lasst uns dieses Privileg nicht auf die leichte Schulter nehmen. Lasst uns wirklich anfangen. Diese Tür, die Jesus geöffnet hat, durch seinen Tod, durch seinen Bund. Lass uns anfangen, durch diese Tür zu gehen und wirklich beständig in seinem Wort, in seinem Geist, im Gebet zu leben. Das erfüllt uns, das verändert uns, das gibt uns mehr. Uns steht wirklich nichts mehr im Weg, Leute. Keine Schuld, kein Vorhang, keine Hölle. Wir können in Gottes Ruhe eintauchen und einfach in ihm sein. Ich habe diese Woche Hebräer 4 gelesen und da berichtet es darüber, wie, vielleicht lesen wir es auch. Komm, heute lesen wir. Nee, wir lesen nicht, das ist viel zu viel. Aber Hebräer 4 ist so schön, lest es zu Hause. Es ist so schön, weil es redet von dieser Ruhe, in die wir eintauchen können. Es redet davon, dass Gott eigentlich seinem Volk eine Ruhe versprochen hat. Es sagt, dass ich euch diese Ruhe geben möchte, in die ihr eintauchen könnt. Und dann sagt Gott aber selbst an mehreren Stellen, ich werde euch meine Ruhe nicht geben. Weil Ungehorsam da war, weil Rebellion da war, hat Gott dem Volk Israel gesagt, ich werde euch in meine Ruhe nicht einkehren lassen. Ich nehme dieses Privileg, was ich euch gegeben habe, nehme ich euch wieder weg. Und an der Stelle in Hebräer 4 sagt es, dass es jetzt uns gilt, in diese Ruhe einzutreten. Das heißt, sie haben das Privileg nicht mehr, weil wir es bekommen haben. Wir können in dieser Ruhe Gottes leben. Es ist ein Frieden und eine Ruhe, die unvergleichbar ist. Es ist etwas, in das wir hineintreten können und in dem wir leben können. Und aus dem heraus, da heraus, führt es uns wiederum, wie bereits gesagt, dazu, dass wir echte Veränderungen erleben können. Dass wir Jesus, wie Punkt 2 es schon angeteasert hat, Jesus ähnlicher werden können. Jesus hat uns aus Liebe heraus gerettet, Und ich versuche das jetzt kurz zu halten, weil ich strapaziere euch schon lang genug. Aber Jesus hat uns aus Liebe heraus gerettet. Aber der eine Punkt, der jetzt wirklich noch wichtig ist zu nennen. Er sieht in uns das Beste, was wir durch ihn sein können. Wenn das nicht so wäre, dann wäre nicht zu Lazarus der war im Grab. Dann wäre er nicht zu Zachäus gegangen und hätte gesagt, komm vom Baum runter. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, Zachäus, bleib da oben im Baum, du blöder Zolleintreiber. Aber so ist Jesus nicht. Er sieht Zachäus nicht für den, der er ist, sondern er sieht Zachäus für den, den er sein kann. Er sieht Zachäus als den, der seine Schulden doppelt zurückzahlt. Als Zachäus, der verändert lebt, der an Jesus glaubt. Er sieht keinen Saulus, der Christen verfolgt, Christen tötet, sondern er sieht Paulus, der das Christentum voranbringt, wie kein anderer in der Geschichte der Menschheit. Er sieht auch nicht Simon, den wertlosen Fischer, der ihn verleugnet. Er sieht Petrus, den Fels der Gemeinde. Und er sieht auch nicht mich und dich, die Sünder, die Verräter, die Lügner, sondern er sieht Kinder Gottes. Und das ist so extrem beflügelnd. Das ist das, was uns überhaupt erst die Möglichkeit gibt, uns, wie Punkt 2 es gesagt hat, zu verändern. Und ihr Lieben, ich mache so langsam Schluss. Aber wir sind dazu berufen, auf ihn zu hören. Wir sind dazu berufen, ihm ähnlicher zu werden. Und das passiert durch Beziehung. Es gibt keinen Weg drumherum. Wir brauchen echte Beziehung. Wir brauchen echtes Leben in seiner Gegenwart. Dann kann er uns lenken. Dann kann er uns mit seinem Hirtenstab klopfen. Ich hatte gestern was Witziges, was mir passiert ist mit meinem kleinen Sohn. Ist mir nie aufgefallen. Aber ich habe einen 3-jährigen Jungen. Ich habe noch 2 andere, aber einen 3-jährigen Jungen. Und immer wenn wir laufen, ist mir aufgefallen, dass ich ihn so antipse an seinem Kopf. Man muss ihn so, er ist ein Junge, er ist 3, okay? Also alles ist interessant für ihn. Alles macht Spaß für ihn. Nur nicht das, wo wir wirklich hinwollen. Sogar vom Wohnzimmer bis ins Klo findet er hunderte Sachen, die er lieber tun würde. Obwohl er aufs Klo muss. Aber ich tipse ihn so und immer ganz leicht und kam hier sein. Und in dem Moment hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, wenn du dein Leben auf mich aufbaust, dann werde ich dich genau so leiten. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen immer wieder kleine Anstupser mit seinem wunderbaren Hirtenstab. Psalm 23 sagt es genauso. Wir brauchen ihn, wir brauchen Beziehungen. Also um es kurz zusammenzufassen, ich bin gerade so viel übersprungen, also nur damit ihr das wisst, ja. Aber um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen und um den Ganzen einen Sinn zu geben. Wozu sind wir berufen? Wir sind berufen zu Beziehung mit Gott und christusähnlicher Veränderung. Natürlich kommt da raus, aus diesem Ganzen, kommt wahrer Frieden, göttliche Weisung und Zielrichtung, Freude tief im Herzen, Trost in schwachen, schweren Zeiten, den Heiligen Geist zu empfangen. Und damit seine Gaben, die Frucht des Heiligen Geistes und so viel mehr, was daraus kommt, worauf ich heute leider nicht eingehen kann. Aber das sind die Grundlagen. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Dass unser Glaube echt ist. Dass unsere Hingabe echt ist. Dass wir bereit sind, für Jesus zu gehen. Und dass wir dann in Beziehung mit ihm leben, uns verändern lassen und weiterkommen. Wenn man immer nur auf der Stelle tritt, es fühlt sich nicht gut an. Immer wieder, ich kenne das aus meiner Jugendzeit, immer wieder dieselben Sünden, immer wieder dieselben Dinge. Und jeden Get It damals noch, wieder zum Kreuz und wieder alles. Wir sind zu mehr berufen. Und es gibt einen anderen Weg. Es gibt mehr, da ist mehr. Für dich und für mich. Und so möchte ich schließen, aber ich hatte ja vorhin schon angekündigt, dass es die Möglichkeit gibt, dass wenn du nicht sicher bist, dass du errettet bist, aber du möchtest es heute festmachen, du möchtest heute, wenn du es vorher noch nicht warst, neu in diesen Bund, den Jesus mit dir schließen möchte, eintauchen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, ihr könnt schon mal alle aufstehen, wenn ihr wollt, weil dann werde ich noch dafür beten. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, dass du genau das empfangen kannst. Und es ist egal, wer um dich rumsteht und dich dabei zuguckt oder nicht. Aber wenn du hier bist, und ich kann es gar nicht genug betonen, wie dringlich diese Aufforderung gerade ist. Wenn du hier bist und dein Leben gehört nicht dem Herrn. Wenn du hier bist und Jesus ist nicht dein Herr, dann mach jetzt ganze Sache mit ihm. Warte nicht drauf bis morgen. Warte nicht drauf, bis du alt bist. Der Herr ist hier in diesem Raum und er empfängt dich mit offenen Armen, wenn du mit echtem Glauben zu ihm kommst. Wenn hier jemand ist, der das empfindet, dann melde dich jetzt einfach. Heb deine Hand hoch. Ja. Alles klar. Guck nicht nach links und rechts. Das ist eine Entscheidung für dich allein. Wenn du heute hier bist und du weißt, mein Glaube ist kein echter Glaube, ich brauche mehr. Heb deine Hand. Heb deine Hand. Es ist so wichtig. Ja. Ja. Amen. Und ich frage noch ein einziges Mal, weil ich glaube, da ist noch jemand. Wenn du heute hier bist und du weißt, dein Glaube ist kein echter Glaube, dein Glaube ist kein Glaube, der dich trägt, dann heb deine Hand und wir werden zusammen beten. Wenn du Veränderung willst dafür, wenn du Veränderung dafür willst und bereit dafür bist, dann heb deine Hand. Amen. Ja, ich sehe euch. Halleluja. Ihr Lieben, ihr dürft mir jetzt nachsprechen bei diesem Gebet. Aber ich möchte, dass ihr selber dieses Gebet denkt und fühlt und lebt. Wenn ihr es sprecht, sprecht es aus euch heraus, okay? Ich gebe euch nur einen Leitfaden. Sagt Jesus, und alle dürfen mitbeten, damit es nicht zu awkward ist für die. Jesus, ich bin all in. Ich gebe dir heute ganz neu mein Leben. Du sollst Herr meines Lebens sein. Du sollst die Kontrolle über mein Leben haben. Verändere mich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, damit ich mich weiter verändern kann. Zu deiner Ehre. Amen. Amen. Hey, ihr Lieben. Wenn ihr das gerade ernst gemeint habt, dann herzlichen Glückwunsch. Dann seid ihr aufgenommen in Gottes Familie. Dann seid ihr Teil von ihm. Ihr habt einen Blutsbund mit ihm geschlossen. Und ich möchte noch dafür beten, gleich, dass der Heilige Geist euch erfüllt. Weil der Heilige Geist derjenige ist, der uns Kraft gibt. Weil der Heilige Geist derjenige ist, der uns tröstet. Und weil der Heilige Geist ist, der uns führt. In der Bibel steht sogar, ich glaube, dass es trotzdem Weisung der Gemeinde braucht, ja. Aber es steht sogar, dass man keine Weisung von irgendwelchen Leuten braucht, weil der Heilige Geist derjenige ist, der uns leitet. Weil der Heilige Geist derjenige ist, der uns belehrt. Und ich glaube daran. Aber es ist trotzdem gut, Gemeinde zu haben. Und eine zweite Sache, für die ich trotzdem auch noch beten möchte, und die verbinden wir dann gleich. Wenn du während dem ganzen Beziehungsteil angesprochen wurdest, wenn du hier bist und du weißt, mein Glaube ist echt, mein Glaube ist echt, aber dieser Beziehungsteil, schwer. Das letzte Mal, dass ich die Bibel in die Hand genommen habe, keine Ahnung. Das letzte Mal, dass ich Gott wirklich erlebt habe in der stillen Zeit. Wenn dir das so geht, wenn du hier bist und du bist müde, dann darfst du jetzt auch nochmal die Hand heben. Komm, seid nicht schüchtern. Wenn du hier bist und du willst mehr von dieser Beziehung, du willst Gott dein All-In geben, du willst ihm sagen, ja Herr, ich glaube, ich bin dein Kind, ich weiß das, aber ich will mehr von dir. Ja, danke, ich sehe eure Hände. Ja. Ihr wisst noch, was ich vorhin gesagt habe zum Hunger, oder? Man kriegt nicht, wenn man... Hey, meldet euch, komm. Meldet euch, bekennt es und sagt dem Herrn, Herr, ich brauche mehr von dir, ich auch, meine Hand ist oben. Und Herr, ich verspreche dir heute, dass ich mehr in diese Beziehung investieren will. Halleluja, ihr Lieben, das ist heilig, das ist wundervoll. Und so bete ich jetzt für euch. Herr, als erstes bete ich für die, die sich eben gemeldet haben, dass sie all in sind für dich. Für einige ist es vielleicht das erste Mal, dass sie dieses Leben mit dir beginnen. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Vater, dass du ihnen zeigst, wer du bist. Dass du ihnen Offenbarung gibst durch dein Wort. Und Herr, ich bitte jetzt auch für jeden, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ich brauche mehr von dir und ich will mehr in diese Beziehung investieren. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen wirklich begegnest. Dass dein guter Heiliger Geist uns anstupst. Und dass dieses neue Jahr zur Beziehung Auswirkungen hat, Herr. Ich bitte dich, dass wenn wir die Bibel öffnen, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir uns bewusst sind, was wir tun. Und dass wir uns bewusst sind, dass wir Offenbarungen des Himmels hören, nach denen sich Engel sehnen. Nach denen sich Propheten und Könige der Vergangenheit gesehnt haben. Herr, wir leben da drin. Lass uns in diese Ehrfurcht reingehen, in Beziehung mit dir. Vater, segne jeden Einzelnen. Segne jeden Einzelnen damit. Amen.